Ich für mich selbst finde es sehr entlastend, dass ich meine Arbeit als sinnvoll erlebe. Also, dass die Familien uns wirklich das Feedback geben, das ist so gut, dass ihr da seid. Wir können die Familien ja nicht trösten. Also, wie will man Eltern trösten, Geschwister trösten, wenn klar ist, dass da ein junger Mensch versterben wird? Da kann man nicht trösten. Wir haben die ganze Familie im Blick. Also gerade die erkrankten Kinder und die Familien, die wünschen sich einen normalen Alltag. Es geht ganz viel tatsächlich um diese Lebensbegleitung. Also es ist einfach so spürbar, dass es diese Gemeinschaft Königskinder gibt, ne? Und die Familien öffnen sich uns ja auch sehr und schenken uns da viel Vertrauen. Also das finde ich ist schon auch ein Geschenk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannste glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann und freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wenn Kinder mit einer lebensverkürzenden Erkrankung geboren werden oder unheilbar erkranken, dann ist die ganze Familie herausgefordert. Die Eltern, die Geschwister, nicht nur, dass sie mit dem Wissen umgehen müssen, dass die Tochter oder der Sohn, die Schwester oder der Bruder viel früher als Gleichaltrige sterben wird, und dass sie irgendwann Abschied nehmen müssen, sondern sie stehen auch vor der Aufgabe, das Leben mit dem erkrankten Kind zu leben. In Deutschland sind ungefähr 50.000 Kinder von einer lebensverkürzenden Erkrankung betroffen. Und Unterstützung für Familien in dieser Situation gibt es von Kinderhospizdiensten. Zum Beispiel von den Königskindern in Münster. Das Team begleitet Familien in Münster und der Umgebung, in denen ein Kind oder ein Jugendlicher eine lebensverkürzende Erkrankung hat. Und oft sind sie von Beginn der Diagnose bis über den Tod hinaus an der Seite der Familie. Um auf diese Kinder und ihre Familien aufmerksam zu machen, gibt es seit vielen Jahren schon den bundesweiten Tag der Kinderhospizarbeit. Jedes Jahr am 10. Februar wird dieser Tag begangen und wir möchten diesen Anlass nutzen, um die Arbeit der Königskinder vorzustellen. Bei mir zu Gast ist deshalb Katrin Berwert. Sie ist Sozialpädagogin und hat sich unter anderem zur Trauerbegleiterin und Kunsttherapeutin weiterbilden lassen. Und seit 11 Jahren ist Katrin Berwert bei den Königskindern und hat inzwischen auch die pädagogische Leitung des ambulanten Hospizdienstes für Kinder und Jugendliche. Ich spreche jetzt mit ihr über besondere Momente in ihrer Arbeit und warum es in der Kinderhospizarbeit viel mehr um das Leben als um den Tod geht. Frau Berwert, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier.
Ja, danke schön. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Wenn Kinder und Jugendliche am Ende ihres Lebens angekommen sind, dann ist das schwer zu verstehen. Man denkt, das ist irgendwie nicht richtig so, dass Kinder und Jugendliche auch sterben. Aber es kommt vor trotzdem. Sind sterbende Kinder in unserer Gesellschaft ein Tabuthema?
Man kann es vielleicht so zusammenfassen, dass ich schon denke, dass gerade auch durch die Hospizarbeit in den letzten Jahren das Tabuthema schon aufgeweicht ist. Aber ich würde sagen, dass es auch immer noch ein Tabuthema ist, weil viele Menschen einfach sehr unsicher sind, Befürchtungen haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen oder auch mit Menschen, wo ein Kind oder ein Erwachsener schwer erkrankt ist, in Kontakt zu gehen oder auch mit trauernden Menschen in Kontakt zu gehen.
Bei Kindern und Jugendlichen jetzt in Ihrem Bereich spricht man ja oft von lebensverkürzenden Erkrankungen. Was genau meint man damit? Was sind das für Erkrankungen beispielsweise? Kommt da was gehäuft vor und von welchem Zeitraum sprechen wir auch? Was heißt lebensverkürzend?
Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist nämlich die Besonderheit der Kinderhospizarbeit in Abgrenzung zur Erwachsenenhospizarbeit, dass wir die Familien und ihre Kinder nicht nur in dieser Lebendendphase begleiten können, sondern schon von der Diagnose an. Und lebensverkürzt heißt, dass die Kinder eine Erkrankung haben, die sich verkürzt darstellt. Aber trotzdem können diese Kinder auch noch viele Jahre mit ihrer Erkrankung leben. Und auch viele Kinder reifen auch noch zu jungen Erwachsenen heran. Also die medizinische Versorgung ist ja einfach in Deutschland sehr gut, sodass Kinder mit so schweren Erkrankungen einfach auch viel längere Lebenserwartung haben als früher. Und das sind oft Kinder mit seltenen Gendefekten, Stoffwechselerkrankungen, sehr schweren Herzfehlern, die man nicht operieren kann, oder teilweise begleiten wir auch onkologisch erkrankte Kinder, aber der größte Teil der Kinder, die wir begleiten, das sind eigentlich Kinder mit schwerst mehrfachen Beeinträchtigungen.
Die Königskinder sind ja ein ambulanter Hospizdienst, das heißt, sie gehen in die Familien, nicht die Familien kommen zu ihnen. Wie kann man sich ihre Arbeit bei den Königskindern vorstellen?
Zunächst ist es ja so, dass die Familien auf irgendeinem Weg erstmal zu uns kommen. Und dann ist es so, dass wir im Team schauen, welche von uns Koordinationsfachkräften, wir sind 5 Koordinationsfachkräfte, hat gerade Kapazitäten, die neue Familie zu begleiten. Und diese Kollegin fährt dann zu einem Hausbesuch oder wenn die Familie gerade im Krankenhaus ist, geht sie auf Station und lernt die Familie kennen, macht sich erstmal ein Bild von der Familie, stellt unsere Angebote vor. Wir haben ja im Laufe der Jahre ganz unterschiedliche Angebote für die Familien entwickelt. Und er fragt natürlich auch, wie ist die Situation der Familie, was wünscht sich die Familie, sodass dann die Koordinationsfachkraft ja mit einem Fazit zurück ins Büro kommt, sag ich mal. Ne? Also ist das eine Familie, die auch eine ehrenamtliche Familienbegleitung sich wünscht? Ist das eine Familie, die mehr die Begleitung der Koordinationsfachkraft benötigt? Ist das eine Familie, die an unseren Angeboten wie beispielsweise dem Vätertreffen oder der Geschwistergruppe das nutzen möchte? Und dann entwickeln wir das weiter. Ne? Also wenn die Familie sich das vorstellen kann, auch von einem ehrenamtlich tätigen Menschen von uns begleitet zu werden, dann würden wir halt einen weiteren Hausbesuch direkt vereinbaren und die ehrenamtliche Mitarbeiterin oder den ehrenamtlichen Mitarbeiter dann dort halt einführen, ne? Dass man den Auftrag bespricht. Man muss ganz viel Dokumentation ausfüllen. Was könnte eine Notfallsituation bei dem Kind sein? Wie soll der Ehrenamtliche dann reagieren? Welche Hilfsmittel gibt es im Haus etc.? Ja, und dann ist die Familie eigentlich bei uns angeschlossen und kann alles nutzen, was wir so für die Familien anbieten.
Und das ist ja dann oft ein Zeitpunkt, wo, wenn Sie das Kind oder den Jugendlichen kennenlernen oder die Familie, das Kind nicht unmittelbar in der Lebensendphase sich befindet, also kurz vorm Tod, sondern das heißt, es kann sein, dass Sie diese Familie über Jahre begleiten oder über welchen Zeitraum, was kann das sein?
Ja, da haben Sie völlig recht. Also das ist definitiv so, dass unsere Begleitung über viele Jahre dauern kann. Ich bin jetzt seit 2011 bei den Königskindern und es gibt auch durchaus Familien, die ich jetzt schon so lange kenne. Es ist schon so, dass diese Kinder zwischendurch auch mal krisenhafte Zeiten erleben. Also die Kinder haben ja oft ein geschwächtes Immunsystem. Und wenn diese Kinder beispielsweise eine Lungenentzündung bekommen oder einen sehr schweren epileptischen Anfall haben, dann können das natürlich Situationen sein, wo der Tod ganz nah rückt und die Familie immer wieder sich akut große Sorgen macht. Aber häufig stabilisieren sich die Kinder und Jugendlichen dann auch wieder und haben auch erstmal wieder eine entspanntere, ruhigere Zeit. Von daher, wie Sie das gerade schon gesagt haben, sind wir oft über viele Jahre im Kontakt mit den Familien. Und wir begleiten auch über den Tod des Kindes oder des Jugendlichen hinaus, wenn die Familien das auch wünschen. Und das nehmen auch viele Familien in Anspruch. Von daher bricht der Kontakt auch nicht mit dem Tod des Kindes oder des Jugendlichen ab.
Ah, okay. Also das ist nicht dann der Endpunkt der Begleitung, sondern man bleibt mit den Angehörigen in Kontakt, je nachdem, also ganz individuell wahrscheinlich, wie die Familie das wünscht, oder?
Ja, also gerade wenn die ehrenamtlichen Tätigen den Schwerpunkt haben, sich um die Geschwisterkinder zu kümmern, ist das ja ganz wichtig, dass genau in dem Moment auch diese Unterstützung weiterläuft.
Stimmt, ne? Ja.
Und dass man dann einfach so guckt, wie entwickelt sich das. Irgendwann schleicht sich das dann meistens auch aus. Und weil ja dann auch einfach die Eltern wieder mehr Zeit haben für die Geschwisterkinder. Aber die Familien kommen dann häufig noch zu unserem Familientreffen oder zum Müttertreffen. Oder die Geschwister können natürlich auch weiterhin die Geschwistergruppe besuchen.
Können Sie den Bedarf decken, also alle Familien begleiten, die das wünschen mit einem Kind, einem Jugendlichen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung?
Ja, also bis jetzt schaffen wir das und es gibt ja auch noch in den Randregionen andere Hospizdienste und wenn wir mal merken, da ist jetzt eine Familie und wir haben jetzt aber ad hoc keinen Ehrenamtlichen, der dort unterstützen kann, weil wir ein relativ großes Einzugsgebiet haben, 40 bis 50 Kilometer um Münster drumherum. In diesem Bereich wohnen auch unsere Ehrenamtlichen, aber es kann ja einfach mal sein, dass jetzt beispielsweise jemand aus Rheine sich eine ehrenamtliche Begleitung wünscht und wir das gerade nicht stemmen können und wir dann beispielsweise den angrenzenden Hospizdienst fragen, ne, habt ihr gerade Kapazitäten? Wir bilden jedes Jahr ehrenamtliche Mitarbeitende, neue Mitarbeitende aus. Und manchmal ist das für die Familien auch schon gut zu wissen und eine große Erleichterung, wenn die schon mal ihre Koordinationsfachkraft haben, schon mal die Angebote kennenlernen können und wissen, ah, okay, im Dezember ist der Kurs zu Ende, dann gibt es jemanden für uns. Das ist auch schon oft hilfreich für die Familien. Also zumindest wir Koordinationsfachkräfte und unsere Angebote stehen den Familien ja auch direkt zur Verfügung.
5 Koordinationsfachkräfte und wie viele Ehrenamtliche?
Es ändert sich natürlich auch immer mal wieder. Ich würde jetzt denken, dass es so zwischen 80 und 90 momentan sind. Die meisten Ehrenamtlichen sind natürlich in dieser Familienbegleitung tätig. Mhm. Die machen da auch eine sehr fundierte Schulung für. Aber wir haben auch viele Menschen, die sich beispielsweise im Fahrdienst engagieren, das heißt die Geschwister zu den Geschwistertreffen bringen oder uns in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Unser Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Die Geschwistergruppe wird von ehrenamtlich Tätigen geleitet. Von daher gibt es da so unterschiedliche Einsatzfelder für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen.
Also sehr vielfältig auf jeden Fall.
Genau.
Es gibt ja auch stationäre und ambulante Hospize und Hospizdienste für Erwachsene. Wir sprechen jetzt über die Kinderhospizarbeit. Was sind denn die Unterschiede zwischen der Hospizarbeit für Erwachsene und der für Kinder? Also ist der Auftrag ein anderer?
Genau. Wir haben ja schon gerade darüber gesprochen, dass wir die Familien oft über viele Jahre begleiten. Und in den Erwachsenenhospizen ist das ja eher auf diese Lebendendphase tatsächlich beschränkt. Und wir haben die ganze Familie im Blick. Und es geht eigentlich die meiste Zeit viel mehr um Lebensbegleitung. Also gerade die erkrankten Kinder und die Familien, die wünschen sich ja einen normalen Alltag. Also es geht darum, dass unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter einmal in der Woche vor Ort sind, Zeit haben für die Kinder, mit denen spielen, vielleicht mal einen Ausflug machen, den vorlesen, das erkrankte Kind vielleicht mal massieren. Und wir Koordinationsfachkräfte stehen auch als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn sich vielleicht ein Erzieher oder eine Erzieherin unsicher ist, wie greifen wir das Thema hier auf? Oder vielleicht auch bei dem Geschwisterkind in der Schule es Unsicherheiten gibt. Von daher haben wir ein sehr vielfältiges Arbeitsfeld, wie Sie das gerade auch schon benannt haben. Und es geht ganz viel tatsächlich um diese Lebensbegleitung.
Also bei Erwachsenen ist es dann vielleicht tatsächlich eher eine Sterbebegleitung in der Hospizarbeit, in der letzten Phase des Lebens, und Kinderhospizarbeit ist also vielleicht eher das Leben irgendwie, stellt es
im
Mittelpunkt.
Genau. Natürlich sind wir auch im Sterben für die Familien da und unterstützen sie da, aber wenn man jetzt überlegt, dass man eine Familie über viele Jahre begleitet, ist ja einfach schon von diesem zeitlichen Aspekt viel mehr, wo es wirklich um das Leben geht. Mhm. Ne? Schöne Momente zu schaffen, die Familie zu entlasten, also die einfach in ihrem Alltag zu unterstützen.
Die wenigsten Menschen, muss man sagen, haben zum Glück bisher Erfahrungen mit der Kinderhospizarbeit machen müssen, aber haben vielleicht bestimmte Bilder im Kopf, die vielleicht auch medial erzeugt werden oder die der Begriff Hospiz auch schon auslöst. Was würden Sie sagen, ist so das größte Klischee über Kinderhospize und die Arbeit im Kinderhospizdienst?
Ja, da fallen mir gleich 2 Klischees ein. Also das merke ich auch immer, wenn wir Infoabende geben, dass viele Menschen natürlich mit Kinderhospizarbeit onkologisch erkrankte Kinder in Kontakt bringen. Ne? Ich denke, das ist auch oft durch diese großen Spendengala, wo ja viele onkologisch erkrankte Kinder sichtbar werden. Wenn ich mir so anschaue, welche Kinder wir begleiten, dann sind onkologisch erkrankte Kinder eher eine geringere Anzahl. Ich vermute, dass das daran liegt, dass die Onkologie ja ein sehr gut erforschtes Themenfeld ist, es da einfach eine sehr gute medizinische Versorgung gibt und auch in einer Palliativsituation man beispielsweise noch Bestrahlung machen kann, um Schmerzen zu lindern. Also die sind einfach sehr eng in diesen medizinischen Alltag eingebunden.
Das stimmt, ja.
Das ist so das eine, und das andere, was uns begegnet, ist, dass ja wir oft ja gefragt werden, mein Gott, wie könnt ihr diese Arbeit überhaupt leisten, wie haltet ihr das aus, und dass man so diese Fantasie hat, da ist in diesen Familien so ganz viel Leid und Wut und Traurigkeit, und es ist jetzt nicht so, wenn wir zum Hausbesuch fahren und uns die Tür geöffnet wird, dass uns da immer diese Gefühle entgegenschwemmen. Das kann natürlich mal sein, dass wenn man in einer Krisensituation bei der Familie ist oder man kommt zum Hausbesuch und gerade morgens hat die Krankenkasse wieder einen ablehnenden Bescheid geschrieben für ein Hilfsmittel, dann kann das natürlich sein. Die Eltern sind natürlich auch zwischendurch erschöpft von der anstrengenden Pflege. aber es ist ja auch ganz viel anderes da, also ganz viel Lebensfreude. Das finde ich auch immer wichtig, nochmal zu betonen, dass man nicht so mit einem mitleidigen Blick auf diese Familien schaut, weil das hilft den Familien nichts und so möchten die ja auch nicht gesehen werden.
Okay, das sind auf jeden Fall zwei Klischees, ja, wo man vielleicht selber auch sich dabei ertappt, dass man auch so denkt, das stimmt schon. Trotzdem würde ich sagen, dass es schon eine Arbeit ist, die Sie jetzt machen, auch die Ehrenamtlichen machen, für die man gemacht sein muss. Das kann vielleicht auch nicht jeder und das ist auch okay so, denke ich. Man muss es auf jeden Fall mit ganzem Herzen machen. Vielleicht mal persönlich zu Ihnen, wie sind Sie zu der Arbeit im Kinderhospizdienst gekommen?
Ja, ehrlich gesagt auch ein bisschen zufällig. Das war seinerzeit, als wir noch in Koblenz gewohnt haben und ich quasi in der Erziehungszeit war. Und irgendwie hat mich dieses Thema auch schon während des Studiums immer interessiert und ich wusste aber auch nicht wieso. Und hatte dort gelesen, dass der Koblenzer Hospizverein einen Aufruf gemacht hat zur Ausbildung für die ehrenamtliche Begleitung. Und dann habe ich mich da vorgestellt. Und während dieses Vorstellungsgespräch bekam ich mit, dass dort ein ambulanter Kinderhospizdienst geplant ist. Mhm. Und dann hat sich das da so ergeben. Genau. Ja. Und wenn man als Sozialpädagogin in dieses Arbeitsfeld geht, muss man ganz viele Fortbildungen machen, um überhaupt als Koordinationsfachkraft anerkannt zu werden. Aber darüber hinaus macht man Fortbildungen wie zum Beispiel zur Trauerbegleitung, wo man sich ja sehr intensiv auch mit sich selbst auseinandersetzt. Und dann merkt man natürlich schon auch Punkte in seiner Biografie, wo man eine Affinität zu dem Thema hat. Ne? Also das geht ja gar nicht immer unbedingt darum, dass man selber auch Erfahrung hat, wie ist es, dass ein Kind verstirbt, sondern es geht ja um dieses Thema Abschied. Und das begegnet ja einfach vielen Menschen. Und ich glaube, wenn man da so besondere Erfahrungen zum Beispiel gemacht hat, dass das so ein Trigger sein kann, warum man sich dann auch für diese Arbeit interessiert.
Wie ist das trotzdem bei Ihnen? Ist es besonders schwer, gerade junge Menschen in dieser Situation zu sehen? Also vielleicht auch junge Menschen leiden zu sehen oder dann auch versterben zu sehen? Entwickelt sich das in der Zeit? Sie sind jetzt ja auch schon eine ganze Zeit dabei. Wie würden Sie das sagen? Wie schwer ist das für Sie?
Also es ist natürlich schon wichtig, dass man gut auf sich aufpasst. Also wir haben ja regelmäßig Teamsitzungen, wo wir uns gegenseitig unterstützen können. Wir haben Supervision, wo wir uns stärken können. Und ja, Familiengeschichten berühren einen ja schon auch unterschiedlich. Ich für mich selbst finde es sehr entlastend, dass ich meine Arbeit als sinnvoll erlebe. Also, dass die Familien uns wirklich das Feedback geben, das ist so gut, dass ihr da seid. Wir können die Familien ja nicht trösten. Also, wie will man Eltern trösten, Geschwister trösten, wenn klar ist, dass da ein junger Mensch versterben wird? Da kann man nicht trösten. Wir halten die Gefühle der Familien aus. Also, sei es diese Traurigkeit, diese Wut, diese Verzweiflung. Und so durch dieses Erleben, dass das wirklich für die Familien hilfreich ist, also das stärkt mich sehr in meiner Arbeit. Und es ist eine verkehrte Welt, wenn ein Kind vor den Eltern stirbt. Aber es ist ja nicht zu ändern. Und dann trotzdem, ja, die Familien begleiten zu können auf diesem Weg, ja, das erlebe ich einfach für mich auch als hilfreich.
Und Momente, in denen Sie dann das Gefühl haben, dass Sie genau dort richtig sind, wo Sie gerade sind, also dass Sie gebraucht werden, diese Momente erleben Sie also immer wieder.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch für Eltern oft ein Herantasten an das Thema.
Ja.
Zum Beispiel, wenn es absehbarer wird, dass das Kind nicht mehr so viel Lebenszeit hat, weil sich die Krankheit vielleicht verschlechtert, dann schon mal mit den Eltern vielleicht mal ins Gespräch zu gehen. Wie sind denn eure Vorstellungen? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie das Kind beerdigt werden soll und dann auch Eltern zu begleiten, vielleicht bei einem Besuch beim Bestatter, vielleicht in der Kontaktaufnahme zu einem Priester und die Eltern da zu begleiten. Genau, das sind einfach solche Momente, ne? Oder vielleicht auch Eltern in, ja, sag ich mal, in Stolperstein unterstützen kann. Also die Lebenssituation von diesen Familien ist sehr anstrengend. Wir haben den Fachkräftemangel. Hilfsmittel, die von den Medizinern verordnet werden, werden von den Krankenkassen abgelehnt. Also da gibt es ja so viele Beispiele und wenn man dann einfach auch mal Familien unterstützen kann und es dann an der einen oder anderen Stelle auch leichter läuft für die Familien. Das sind natürlich auch solche Momente.
Vielleicht können wir es noch ein bisschen nahbarer machen, wenn Sie uns vielleicht mal mitnehmen in eine Begleitung, an die Sie sich ja, besonders gut noch erinnern. Sie haben ja gesagt, Sie sind jetzt nicht mehr ganz so aktiv in der Begleitung, weil Sie eben die pädagogische Leitung übernommen haben. Aber vielleicht fällt Ihnen noch was ein, was Sie mal so als wirklich Beispiel, als bildhaft uns mitgeben können, den Hörerinnen und Hörern. Woran erinnern Sie sich gerne zurück?
Ich erinnere mich zum Beispiel an eine junge Frau, die körperlich sehr beeinträchtigt war, die im Rollstuhl gesessen hat und die eigentlich nur noch minimal ihre Hände bewegen konnte, die aber geistig sehr rege war und eine unwahrscheinliche Fantasie und Kreativität hatte und die aber schon ja sehr unter ihrer Situation gelitten hat, weil sie sich so begrenzt wahrgenommen hat. Also ihr Geist sprühte und ihr Körper hat sie so begrenzt. Und wir diese, damals war sie noch Jugendliche, kennengelernt haben, ja, als es ihr aufgrund dieser Situation auch nicht so gut ging, ne? Sie so ein bisschen niedergeschlagen war und sie dann durch die Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiterin, in diesem Fall waren zwischenzeitlich 3 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen in der Familie eingesetzt, auch wieder so mehr Freude am Leben, ja, entwickelt hat, gespürt hat. Und das auch so einen Schub bei ihr gab, dass sie dann beispielsweise ihre Hände auch wieder ein bisschen mehr nutzen konnte. Und diese Frauen, die sich dort engagiert haben, ja, sie einfach unterstützt haben, so ihre Kreativität auszuleben, ne? Also das ist ja einfach bei solchen Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen so, wenn die in ihrer Motorik so eingeschränkt sind, dann brauchen die ja eigentlich eine permanente Unterstützung. Also es fängt ja schon an beim vielleicht mal ein Trinken anreichen oder mal einen Podcast anstellen. Also da braucht es ja wirklich immer jemanden, der auch einfach für Abwechslung sorgt. Ja. Und das kann eine Familie ja gar nicht alleine stemmen.
Und da merkt man dann wahrscheinlich auch, dass ja eine psychische Stabilität dann auch wieder zu physischen Veränderungen, genau, oder Verbesserungen führt.
Ne? Genau.
Wenn Sie jetzt gerade die junge Frau angesprochen haben, die also auch geistig ja gut mitdenken konnte, sprechen Sie auch mit den Betroffenen, also mit den Kindern und Jugendlichen, über das Thema Tod? Also wenn Sie selbst dann Fragen haben zum Beispiel zum Sterben, kommen Sie auch mit denen ins Gespräch über dieses Thema?
Ja, das schon. Also es findet nicht so oft statt, weil wir ja wirklich auch viele Kinder haben, die ja sich gar nicht verbalisieren können. Aber auch da gibt es natürlich Situationen, wenn man merkt, dass das Kind sehr unruhig ist, dass man die begleiten kann, ne? dass man so fragt, warum bist du denn so unruhig, tut dir etwas weh? Aber dann wird natürlich dieses konkrete Sprechen über Sterben und Tod schwierig. Und bei dieser jungen Frau war es schon so, dass sie das auch angesprochen hat, ne? Weil sie ja auch einfach dann über die Jahre auch gemerkt hat, dass sich ihre körperliche Verfassung verschlechtert hat, Grenzen immer deutlicher wurden. Und sie hat das schon auch beschäftigt. Das ist natürlich ein sensibles Feld. Man muss ja auch Rücksicht darauf nehmen, wie thematisiert die Familie Sterben und Tod. Ja. Ne? Also man kann da ja nicht auf einmal etwas öffnen oder, also man muss ja schon so ein bisschen schauen, ne? Dass man, klar, sich da anpasst. Und gerade bei sehr kleinen Kindern wäre es vielleicht auch immer ganz gut, ne, zu fragen, soll man nochmal Mama mit dazu holen oder Papa, dass wir die damit ins Boot nehmen. Aber natürlich, es kann ja auch sein, dass sich das Kind, der Jugendliche oder der junge Mensch auch ganz bewusst dann bei dem ehrenamtlichen Mitarbeiter oder der ehrenamtlichen Mitarbeiterin öffnet, weil es da einfach so eine Affinität gibt und der Mensch das Gefühl hat, da bin ich gut mit dem Thema aufgehoben.
Vielleicht auch ein Stück, es ist leichter, mit der Person darüber zu sprechen, als mit den Eltern zum Beispiel.
Genau, vielleicht möchte man die ja auch schützen, weil man merkt, dass das Thema die Familie sehr traurig macht.
Ja, genau. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gibt Ihnen die Arbeit bei den Königskindern auch was zurück? Oder was können Sie vielleicht auch lernen von den Kindern und Jugendlichen oder auch den Eltern, den Familien?
Ja, also auf jeden Fall gibt die Arbeit mir was zurück. Also man lernt ja unwahrscheinlich viele Menschen einfach kennen, auch mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Es ist so eine Themenvielfalt, dass ich das Gefühl habe, ich lerne einfach auch immer noch was Neues dazu. Und gerade so diese zwischenmenschlichen Kontakte sind ja einfach auch schön, weil es ist einfach so spürbar, dass es diese Gemeinschaft Königskinder gibt, ne? Und die Familien öffnen sich uns ja auch sehr und schenken uns da viel Vertrauen. Also das finde ich ist schon auch ein Geschenk.
Und vielleicht zum Schluss einfach nochmal die Frage, warum Ihre Arbeit wichtig ist, warum diese Arbeit gerade jetzt auch anlässlich dieses bundesweiten Tags es verdient, aufmerksam gemacht zu werden. Also warum ist das so wichtig?
Also erstmal ist diese Arbeit ganz wichtig, um diese Familien zu entlasten. Wir sind ja eigentlich in einem sehr gut versorgten Land, aber ne, jeder kriegt mit, wie es mit dem Fachkräftemangel aussieht. Die Barrierefreiheit ist noch nicht wirklich da, wo wir sie uns wünschen. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Stolpersteine und es ist manchmal ja wirklich auch ein Dschungel für Familien durchzublicken. Mit welchem Thema wende ich mich wohin? Wer ist wofür zuständig? Was steht mir zu? Und dass die der Familien einfach dort Menschen an ihrer Seite haben, ja, die so ein bisschen mitdenken, vielleicht mal vorausschauen oder einfach mal einen Telefonanruf für die Familien tätigen können. Also von daher ist es einfach für die Familien total wichtig und dieser Tag der Kinderhospizarbeit, nochmal die Gesellschaft auf dieses Thema aufmerksam zu machen, finde ich auch wichtig, weil Familien auch immer noch Ausgrenzung erleben. Wir haben ja vorhin schon mal über dieses Thema Tabu gesprochen. Also da gibt es einfach auch noch eine Unsicherheit in unserer Gesellschaft. Wie begegnen wir Menschen und ja, auch einfach darauf aufmerksam zu sagen, hey, hier ist ein Feld, da kann man sich ehrenamtlich engagieren, wer hat Lust und
genau,
hat Zeit, da mitzumachen und den Familien einfach so ein Gefühl zu geben, ihr steht nicht alleine da, ne? Also ja, so, dass die Gesellschaft sich da auch einfach solidarisch zeigt und man auch gerade nochmal darauf aufmerksam macht, dass wir schon vom Beginn der Diagnose Familien begleiten können. Denn das wissen auch nicht unbedingt die betroffenen Familien. Ne? Also dass es da vielleicht auch manchmal so Brückenbauer gibt, Familien auf das Angebot der ambulanten Kinderhospizarbeit und Jugendhospizarbeit aufmerksam zu machen.
Brücken bauen. Das macht Katrin Bär-Wert auf jeden Fall in ihrem Job bei den Königskindern, dem ambulanten Hospizdienst für Kinder und Jugendliche hier in Münster. Ich hätte nicht gedacht, dass das Leben den Schwerpunkt in der Kinderhospizarbeit ausmacht. Dass Katrin Bär-Wert und ihre Kolleginnen und Kollegen die erkrankten Kinder und Jugendlichen also dabei begleiten, ihr Leben zu leben. Ich finde diese Arbeit total wichtig und habe ganz viel bei dem Gespräch gelernt. Und vielleicht geht's euch ja ganz genauso. Ängste und Sorgen, aber auch Lebensfreude und Hoffnung dürfen einen Platz haben, wenn Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Erkrankung leben, findet Stefan Ort, Pastoralassistent in Duisburg-Walsum. Hier kommt sein Gedanke zum Mitnehmen.
You are beautiful, no matter what they say. Words can't bring you down. Das junge Mädchen ist im Badezimmer. Es singt und tanzt, aber dieses Mädchen ist anders. Es nimmt seine Perücke von der Büste. Der kahle Kopf wird bedeckt. Als nächstes sieht man eine Menge Pillendosen und eine Spritze. Es ist der Beginn einer Folge der Serie Dr. House. Ich finde, diese Szene macht sichtbar, was bereits heute bittere Realität für viele Menschen ist. Unheilbar kranke Kinder. Aber mir geht's weniger um die Krankheit. Mir geht's um eine Erfahrung. Sterben ist nicht leicht. Weder für Betroffene noch für Angehörige. Oder doch? Oft ist da Angst vor der Krankheit, Angst vor der Ungewissheit. Wie geht's jetzt weiter? Manchmal gibt's auch die Angst, etwas falsch zu machen, die Angst vor dem falschen Wort, vor der Stille, die entstehen könnte, die Angst vor dem Kontrollverlust. Und schon bin ich gelähmt. Jetzt denke ich wieder an das Mädchen aus Dr. House, an das Lachen, das Tanzen, an die Hoffnung angesichts so bitterer Klarheit. Dann merke ich, es geht gar nicht drum, irgendwas richtig oder falsch zu machen. Es geht darum, da zu sein, denn you are beautiful, no matter what they say. Words can't bring you down.
Der Tod mag der Endpunkt einer lebensverkürzenden Erkrankung sein, aber vorher gibt es trotzdem ein Leben für die Kinder und Jugendlichen mit diesem Schicksal. Und genau das gilt es in der Kinderhospizarbeit unter anderem zu begleiten. Das nehme ich mit von diesem Gespräch und ich finde es super, dass der bundesweite Tag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar dabei helfen soll, eben dieses Ziel und auch die Angebote der Arbeit bekannter zu machen und natürlich auch Menschen für ehrenamtliches Engagement zu gewinnen. Tragt das Anliegen dieses Tages also gerne weiter und teilt diese Folge, wenn ihr mögt. Kannste Glauben findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf www.kannste-glauben.de. Ich bin Ann-Christine Ladermann. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.